Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Peter Welchering und hier ins DLF-Studio gekommen sind Nadja Greisler und Benjamin Hettasch. Und die haben einen Vortrag gehalten. Da geht es ja um so etwas Ähnliches wie das Ende von Deep Learning, Frau Greisler.
Nicht unbedingt das Ende. Es geht mehr darum, was wir im aktuellen Hype vielleicht kritisieren oder überdenken sollten.
Gut, dann kommen wir gleich zu der Kritik. Herr Hettasch, Benjamin Hettasch, was ist die Hauptkritik, die Sie da so vortragen?
Wir sind der Meinung, dass aktuell zu sehr versucht wird, möglichst low-hanging fruits abzusahnen, möglichst Forschung, die keine enorm hohe Relevanz hat, zu betreiben, um aber Fortschritte zu zeigen, Publikationen zu erreichen und dass gleichzeitig die Forschung, die betrieben wird, enorme Ressourcen frisst, selbst wenn sie Vorteile bringt, dass die eben aktuell nicht unbedingt die Kosten dafür aufwiegen.
Welche Forschung wird denn betrieben, die diese Ressourcen frisst?
Also generell versucht man heutzutage Deep Learning für quasi alles einzusetzen. Man sagt sich, okay, das ist das Problem. Naja, wenn ich da jetzt irgendwie Daten draufschmeiße und irgendein Standardsystem, was irgendwer mal erfunden hat und das damit trainiere und fertig ist, dann kriege ich da vielleicht irgendwo eine marginale Verbesserung raus und dann kann ich draufschreiben, hier KI ist in meinem Produkt und alles ist super. Und ja, wie gesagt, das geschieht bei vielen Dingen, wo es vielleicht nicht unbedingt notwendig wäre, ohne dass da eben dann die großen Erfolge rauskommen.
Die Bundeskanzlerin hat das so ein bisschen aus China mitgebracht. Nach ihrem China-Aufenthalt dachte sie, wir brauchen Big-Data-Anwendungen, wir brauchen Inferenzanalysen, wir müssen da unbedingt diesen Bereich ausarbeiten, damit wir im Bereich der KI mithalten müssen. Welche Bereiche der KI sind nach ihrem Dafürhalten denn dann, oder welche Bereiche auch, die vielleicht außerhalb von bestimmten Deep-Learning-Methoden liegen, sind nach ihrem Dafürhalten denn dann so ein bisschen unterrepräsentiert? Frau Geißler.
Welche Bereiche ist die eine Frage, vielleicht welche Aspekte wäre das, was ich nennen würde, und das wäre das gesamte Thema der Nachhaltigkeit, der ethischen Vertretbarkeit, der Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, was bei allen Forschungsbereichen mitschwingen sollte, aber was immer noch ein bisschen zu wenig betrachtet wird.
Nachhaltigkeit so allgemein diskutiert, führt da ja nicht so richtig weiter. Nur ein Aspekt, der da ja immer wieder reinkommt, ist, welche statistischen Verfahren, welche Auswahl etwa der Trainingsdaten sind denn dann auch ethisch relevant? Meinten Sie das damit oder geht es darüber hinaus?
Also wir haben konkret gestern in unserem Vortrag über drei Aspekte der Nachhaltigkeit gesprochen. Das eine ist die wissenschaftliche Nachhaltigkeit, also überhaupt die Methodik, wie wird gearbeitet, an was wird geforscht, unter welchen Umständen, was sind die Preise, die wir dafür zahlen. Das andere sind die gesellschaftlichen Auswirkungen. Das betrifft gerade eben auch die Daten. Das ist ein Thema, was inzwischen schon diskutiert wird. Aber noch mehr darüber hinaus, da geht es um Diskriminierung, da geht es um Repräsentation, da geht es um unbedachten Einsatz von maschinellem Lernen, aber auch die Auswirkungen auf unsere Umwelt und die Nachhaltigkeit, die wir da betrachten müssen.
Das heißt, die Diskussion nur über einen etwaigen Bias bei irgendwelchen Kontrolldaten, Trainingsdaten oder Ähnlichem, die würde Ihnen nicht weit genug führen?
Die ist unglaublich wichtig und die halte ich für unglaublich voranbringenswert und ich beschäftige mich auch selbst damit. Aber da gibt es noch viel mehr Aspekte, über die wir reden müssen.
Dann mal raus damit.
Naja, grundsätzlich haben wir darüber gesprochen, natürlich über Reproduzierbarkeit. Also wie können wir die Ergebnisse überhaupt evaluieren? Wie können wir beurteilen, ob die nachhaltig und tragend sind? Woran wird überhaupt geforscht, mit welchen Mitteln, mit welcher Systematik wird gearbeitet, also auch wie viel Stromverbrauch, wie viel Trainingsdatengenerierung, wie viel Arbeitszeit und Kraft stecken wir da rein an Sachen, die am Ende vielleicht gar keine guten Ergebnisse bringen und wie hätten wir das im Vorhinein schon erwarten und verhindern können. Es geht aber auch darum, ja, welche Forschungsfragen stellen wir uns überhaupt, wo legen wir unsere Prioritäten. Und auch wenn wir von Bias und ähnlichen Dingen sprechen, was Bias meint, ist ja sowieso in der gesellschaftlichen Diskussion immer ein bisschen doppeldeutig, dann müssen wir nicht nur über die Daten sprechen, müssen auch über die Modelle sprechen, müssen auch über die Evolution sprechen, die Gesamtpipeline und wie viel wir davon überhaupt verstehen können. Gerade der Aspekt, da sitzt ja noch ein Mensch am anderen Hebel. Also diese Geschichte, wir unterstützen Menschen mit Hilfe von gelernten Systemen. Wenn der Mensch aber nicht versteht, wie das System eine Entscheidung trifft, dann kann er auch nur bedingt selbst die Entscheidung treffen. Das sind so Aspekte, wie das zusammenspielt, mit denen wir uns beschäftigt haben.
Wenn der Mensch das verstehen soll, wie beispielsweise nach einem selbstlernenden Prozess bestimmte Gewichtungen eingebaut wurden, verstärkt wurden, abgeschwächt oder ähnliches, ist er damit nicht vollkommen überfordert? Braucht er dann nicht von vornherein ein Kontrollsystem, das sozusagen mit dem Deep Learning System mitwächst? Wie sehen Sie das, Herr Hertlasch?
Ja, ziemlich sicher ist er damit überfordert. Im Prinzip sind ja die WissenschaftlerInnen selbst, die daran forschen, großteils nicht in der Lage zu sagen, was ihre Systeme überhaupt im Detail tun. Sie machen die Daten rein, trainieren das Ganze und kriegen am Ende ein Modell, was sie selbst nicht verstehen können, ob der schieren Größe. Es wird explizit natürlich an erklärbaren Systemen geforscht, Das kann aber sicherlich genau nur ein Aspekt sein, dass man also erstens versteht, was die Modelle in sich tun, zweitens aber eben auch guckt, ob man in irgendeiner Form Kontrollinstanzen haben kann. Und das werden vermutlich erstmal zum Beispiel bei Systemen, die irgendwelche Entscheidungen treffen, irgendwelche Scoring für Menschen durchführen. Wenn diese Systeme gebaut werden, dann braucht man eben dazu irgendwelche Kontrollmechanismen, irgendwelche Menschen, die analysieren, wie dieses System entscheidet, die versuchen herauszufinden, ob dort irgendwelche Stereotypen reproduziert wurden und das entsprechend bewerten. Das wird also nur funktionieren, wenn Menschen das gründlich untersuchen, und das müssen WissenschaftlerInnen sein in dem Fall wieder, weil das für die NutzerInnen vermutlich im Normalfall stark über deren Fähigkeiten hinausgeht.
Nun gab es ja so den einen Ansatz, probieren wir das Ganze doch mal mit generativen Netzwerken, bei dem also Netzwerk 1 gegen Netzwerk 2 antritt und umgekehrt. Und dann könnten wir doch, indem wir genau nachvollziehen, was haben diese beiden neuronalen Netzwerke denn da voneinander gelernt, gegeneinander gelernt, auch ein Kontrollsystem aufbauen. Wie sieht es da mit dem Modell aus?
Das Modell, was dabei entsteht, ist sicherlich besser als ein System, was alleine für sich gelernt haben. Es gibt so ein Beispiel, wenn man Autos beibringt, automatischen Parkplatz zu finden und einzuparken. Die haben nur gelernt, andere Autos stehen da und parken halt dazwischen ein. Aber wehe, wenn zwei Autos fahren, das kennen sie nicht, dann knallen sie einander oder versuchen, sich gegenseitig den Parkplatz wegzunehmen. Wenn diese Systeme irgendwie voneinander gelernt haben, ist man schon einen Schritt weiter. Aber das heißt auch immer nur, dass wir jetzt die Aspekte abdecken, die halt beide Systeme irgendwie schon modelliert haben. Das heißt, alle weiteren Kontextinformationen, alles weitere Weltwissen, alle weiteren Eventualitäten von außen sind dann immer noch nicht drin. Und die können dann im Produktiveinsatz später immer noch auftreten. Das heißt, wir kommen da ein kleines Stückchen weiter, aber es reicht immer noch nicht aus.
Aber im Prinzip wird man doch nie ein völliges Weltmodell auch wirklich dann implementieren können.
Das sollte man vermutlich an der Stelle auch gar nicht versuchen. Das ist an der Stelle nicht zu sehen. Der Trick, den wir normalerweise dabei haben, ist, dass Menschen halt entscheiden, die relativ viel Wissen haben und die hoffentlich, wenn sie selbst nicht genau wissen, was die richtige Entscheidung ist, jemanden fragen, der sich mit einem anderen Thema besser auskennt. Auch dort gehen wir nicht mehr vom Universalgelehrten aus, sondern wir gehen davon aus, dass es lauter Menschen gibt, die Fachleute für ihre Domäne sind. So ähnlich ist das bei den Systemen auch, nur dass leider häufig vergessen wird, zu gucken, wo ist die Grenze oder der Mensch erkennt relativ gut, wenn er selbst nicht mehr weiter weiß. Ob er es jetzt zugibt oder nicht, ist die andere Sache. Aber man hofft es zumindest von Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen, dass sie zugeben, wenn sie die nicht von dir treffen können und sich eine andere Stelle suchen. Und das ist bei maschinellem Lernen halt ein gewisses Problem, weil die meisten Modelle keine Sicherheiten oder sowas geben können. Die geben halt einfach eine Entscheidung. Man weiß nicht, ob diese Entscheidung jetzt irgendwie sehr fundiert auf Basis von einer sehr breiten Datenlage getroffen wurde, die für vergangene Entscheidungen diese Entscheidung als sinnvoll gezeigt hat oder ob das eben eine wahnsinnige Generalisierung ist, die gerade stattfindet. Und solange wir das haben, haben wir entsprechend eben das Problem, dass man diese Systeme einsetzt, ohne sich sicher zu sein, was sie können, was sie nicht können. Das denke ich. Wir sind also noch nicht irgendwie bei einem generellen Weltmodell, sondern wir sind viel kleiner. Wir wissen schon bei dem kleinen Einsatzzweck, für das die Systeme genutzt werden, nicht, ob sie darin gut genug sind oder nicht.
Bisher, Frau Geißler, haben sich ja der KI-Entwickler und der Domänenexperte, also der Mensch, der tatsächlich das Wissen, das Fachwissen in diesem Bereich hat, zusammengesetzt und dann haben die versucht, ein Modell zu bauen. Müsste dann nach Ihrem Einsatz dann sozusagen der Ethiker noch dazukommen?
Ich würde sagen, das ist zweigeteilt. Zum einen bin ich grundsätzlich dann sich, dass InformatikerInnen sich mehr mit gesellschaftlichen Auswirkungen, auch mit ethischen Überlegungen beschäftigen müssten. Aber ja, im Prinzip sprechen wir über ein interdisziplinäres Field, was deutlich über zwei Domänen hinausgeht. Selbst innerhalb von dem Bereich, den wir oft künstliche Intelligenz nennen, gibt es ja ganz verschiedene Bereiche. Auch da kann Zusammenarbeit schon sinnvoll sein. Aber dann müsste eben eigentlich jemand dazukommen, der sich mit gesellschaftlichen Auswirkungen auskennt, jemand, der sich mit moralisch-ethischen Bedenken auskennt, jemand aber auch, der sich mit Gesetzeslage zum Beispiel auskennt. Also eigentlich muss der Diskurs da immer größer werden.
Gibt es denn ein Ende des Hypes, das absehbar ist? Ich habe da immer so Zweifel dran, weil dieser Hype scheint ja seit anderthalb Jahren sehr, sehr stabil auch in die Politik geschwappt zu sein.
Der Hype ist momentan stark und der ist, glaube ich, noch nicht auf dem absteigenden Trend. Wobei sowas immer relativ schwer vorherzusagen ist. Also auch der Aufstieg gerade von Deep Learning in der Bilderkennung, Bildverarbeitung ging ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr abrupt. Und das kann natürlich im Prinzip mit irgendeinem anderen Modell auch wieder passieren. Grundsätzlich würde ich sagen, ist das Ende so noch nicht absehbar, obwohl man durchaus merkt, dass auch schon wieder der Trend kommt zu sagen, okay, wir müssen Deep Learning mit irgendwas augmentieren oder wir müssen doch wieder Ansätze finden, die vielleicht traditionelle Methoden mit Deep Learning verbinden. Und es gibt ja auch durchaus Leute, die daran forschen, dass traditionelle Methoden vielleicht an einigen Stellen eben doch sinnvoller sind, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie bessere Ergebnisse erzielen, zum anderen, weil sie einfach zu sehr ignoriert wurden durch den Hype. Komplett abzusehen ist das Ende sicherlich noch nicht. Und das ist auch gar nicht das, was wir im Prinzip für die beste Lösung halten. Also es geht nicht darum, dass wir ausdrücken wollen, dass Deep Learning überhaupt keine Zukunft hat oder nur schlechte Sachen macht, sondern es geht nur darum zu sagen, wir müssen eben noch ein paar andere Brillen aufsetzen, müssen noch ein paar andere Aspekte bedenken und dürfen das nicht blind als Universallösung verwenden.
Herr Hettlasch, kannst du denn da weiterhelfen, wenn dann Deep Learning-Methoden mit klassischen Simulationsmethoden bis hin einfach zu finite Elementen sozusagen kombiniert werden?
Es kann immer helfen, wenn ich Systeme mit was verbinde, was ich besser verstehe oder was ich irgendwie überprüfen kann oder sehen kann, was Ergebnisse sind. Wie ich eben schon gesagt habe, Simulation hilft mir nur, wenn ich irgendwie eine gute Idee habe, was ich alles simulieren muss. Wenn ich auch bei der Trainingsdatenauswahl geschieht das ja schon so, dass ich mich vermutlich dafür entscheide und irgendwelche Edge Cases sind nicht drin. Und das besteht natürlich bei der Simulation genauso das Problem, dass ich vielleicht mein System eben dann auf einen gewissen Bereich getestet habe, simuliert habe, gesagt habe, okay, das passt, dann stimmt das schon so und dann stelle ich im Produktiveinsatz später fest, okay, da habe ich aber wichtige Aspekte doch vergessen. Und was die Forschung, die Weiterentwicklung der Modelle angeht, ich denke, pur einfach immer mehr die Datenmenge zu erhöhen, was ja der erste Ansatz war, und zu sagen, okay, wir nehmen kompliziertere Architekturen, die noch mehr versuchen, aus diesen Daten rauszukratzen, indem wir mehr reinstecken und die noch durch mehr Schichten und noch mehr Parameter und noch mehr Dimensionen. Das wird einfach aufgrund der Datenmengen, die dafür notwendig sind, nicht beliebig funktionieren. Deswegen ist ja der Trend schon da, dass man eben versucht, wieder andere Systeme einzuführen, das, was es hier in der Sprachverarbeitung gibt, es mit BERT als Enkodierungsschritt. Gab es einen wahnsinnigen Sprung in den letzten Jahren, der jetzt dadurch genutzt wird. Fast alle oder sehr viele Menschen gehen hin und nehmen ihre bisherigen Systeme und bauen BERT als Vorverarbeitungsschritt ein und siehe da, sie machen einen Sprung nach vorne. Das ist auch wieder ein trainiertes Modell, aber es ist eben losgekoppelt vom Rest der Architektur und dass solche Schritte vermutlich dazu beitragen, eher, dass man Fortschritte machen kann, als dass man pur eben einfach weiter sagt, mehr Daten, noch mehr Schichten, noch kompliziertere Deep Learning Architekturen, halte ich für den wahrscheinlicheren Weg.
Das heißt, auch wenn dann Daten aus dem Real Life angereichert werden durch Simulationsdaten, sagen Sie, das löst es nicht, weil das läuft letztlich wieder auf einfach nur noch mehr Daten hinaus?
Das Generieren von künstlichen Daten kann helfen, Dinge trainierbar zu machen, die vorher nicht trainierbar waren. Gerade im Bereich der menschlichen Sprache ist das sicherlich ein Fall, der durchaus relevant ist, weil ich, um die Sprache vernünftig abzudecken, um vernünftig Sprache zu verstehen, brauche ich enorm viele Variationen und die kriege ich durch klassische Datengewinnung, durch manuelle Annotationen oder durch das Extrahieren von Informationen aus dem Internet oder sowas nicht direkt. Da kann es sicherlich helfen, erst künstlich Daten zu erzeugen, die irgendwie schon eine Generalisierung haben, die dann damit zu trainieren und dadurch insgesamt ein besser generalisiertes System zu kriegen. Aber es wird mir eben nur helfen für alles, was ähnlich ist zu dem, was ich schon in echten Daten habe. Es wird mir nicht helfen für Fälle, die völlig unterschiedlich davon sind, weil ich das eben nicht hinkriege durch dieses Hinzufügen von künstlichen, simulierten oder wie auch immer generierten Daten.
Frau Geißler, die KI-Enquete des Deutschen Bundestages, die berät vor allen Dingen in zwei Bereichen, wo sollen wir tatsächlich massiv Forschungsgelder einsetzen? Und der zweite Bereich, welche Einsätze wollen wir denn wie regulieren? Also muss es da Restriktionen geben? Welchen Tipp, welchen Ratschlag hätten Sie denn für die Politiker, die da in der KI-Enquete sitzen und genau über diese beiden Fragen entscheiden müssen?
Also grundsätzlich bei Regulierungen gilt, glaube ich, dass man sich immer nicht nur damit beschäftigen muss, was man verbieten möchte, sondern auch, was man gezielt fördern möchte, um eben die Aspekte zu nutzen, die uns auch einfach als Gesellschaft Mehrwert bringen können und die dem Gemeinwohl dienen. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der ganz gerne vernachlässigt wird, weil halt mehr über Gefahren und Risiken, gerade unter den Leuten, die nicht ganz verstehen, wie das technisch funktioniert, gesprochen wird. Ansonsten gilt wie immer, direkt mit den ExpertInnen zu sprechen und da auch zu bedenken, dass das, was hier als KI bezeichnet wird, ein unglaublich breites Feld ist, wo es extrem viele verschiedene Richtungen gibt, extrem viele verschiedene Meinungen gibt und wo man auch eigentlich mit entsprechend vielen Menschen reden muss. Weil gerade Deep Learning ist wieder nur ein kleiner Teil davon. Und alles, was wir über tendenziell vorhandene Blackbox-Systeme sagen oder so, trifft auf andere Sachen wieder überhaupt nicht zu. Also da sowohl mit den Menschen zu reden, die daran forschen, als auch mit den Menschen zu reden, deren Leben das am Ende beeinflusst, ist, glaube ich, der wichtigste Schritt.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen an Nadja Geißler und Benjamin Hettlasch.
Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.